Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Eingeführt, ausgesetzt, abgeschafft. Das ist die Chronologie der allgemeinen Corona-Impfpflicht in Österreich. Was sollte das? Fragen sich jetzt viele. Wie gut sind wir alle bisher durch die Pandemie gekommen? Was haben wir gelernt? Welche Auswirkungen werden uns noch eine ganze Weile begleiten? Antworten darauf liefert ein ehemaliges Mitglied der Corona-Taskforce des österreichischen Gesundheitsministeriums, Arzt und Epidemiologe, mit der Frage Corona, des Rätsels Lösung, so der Titel seines zweiten Buches, und damit willkommen Dr. Martin Sprenger.
Ja, danke für die Einladung.
Wessen Lösung ist Corona und welches Rätsel meinen Sie?
Das ist natürlich ein klassischer Buchtitel, ja, aber ich glaube, es ist uns doch speziell am Anfang, also im Frühjahr 2020, allen gleichgegangen. Also alle haben wir große Fragezeichen über dem Kopf gehabt, ja, und keiner hat irgendwie gewusst, was kommt da auf uns zu, wie wird uns das betreffen, was bedeutet das für mich persönlich, für meine Familie, vielleicht auch für meine Eltern oder Großeltern, für meinen Arbeitsplatz, ja, also für unsere Gesellschaft, ja. Also ich glaube, viele Fragezeichen, ja, und dann gibt es halt die typischen Fragezeichen der Wissenschaftler, ja, die sich dann fragen, was ist denn das überhaupt für ein Virus, ja, wie überträgt sich das, ja, wer sind die Risikogruppen, also eher diese typisch technischen Fragen, ja. Und dann stellen sich noch die Spezialisten stellen sich noch speziellere Fragen, ja. Und der Gesundheitswissenschaftler, der stellt sich wieder ganz andere Fragen, weil das sind dann eher systemische, gesellschaftliche Fragen. Und die unterscheiden sich dann doch etwas von diesen virologischen, immunologischen Fragen. Ja.
Okay, das heißt, in Corona, des Rätsels Lösung, verknüpfen Sie politische Entscheidungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Entwicklungen zu einem Gesamtbild. Das Buch ist nicht nur eine Aufarbeitung der Pandemie, so heißt es, sondern auch eine Dokumentation des aktuellen Wissens, ein Faktencheck der Corona-Pandemie. Welche ist denn für Sie ad hoc von besonderer Bedeutung?
Das glaube ich, das hängt ein bisschen mit der Perspektive zusammen, mit der man auf das Geschehen schaut. Ja, also es macht schon einen Unterschied, ob das ein Politiker ist, eine Intensivmedizinerin oder alleinerziehende Mutter, Soziologe. Also es hängt ein bisschen davon ab. Ja. Also meine Perspektive, ich glaube, das muss man, glaube ich, auch sagen, bevor man mit einer Analyse beginnt, ist eben die eines Gesundheitswissenschaftlers. Ich kann es auch medizinisch analysieren, aber das will ich eigentlich nicht, sondern gesundheitswissenschaftlich. Und da ist eigentlich, wenn man so will, die Erkenntnis die gleiche, die schon am Anfang die Erkenntnis war. Eine Pandemie ist immer ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Also das betrifft das ungeborene Kind genauso wie den sterbenden Menschen auf der Palliativstation. Es betrifft uns alle, ja. Und es betrifft uns alle irgendwie auch anders. Und ja, deswegen, glaube ich, ist es eben nicht nur ein medizinisch-virologisches Ereignis. Es ist aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht eben auch ein soziales Ereignis. Und vielleicht mal ein Beispiel zu sagen, wo diese beiden Sichtweisen sich ein bisschen verschränken, zusammenfließen, ist, es war für mich, ja, also der aus dem Bereich von Public Health kommt, vollkommen klar, ja, dass das Infektionsrisiko ist ungleich verteilt. Also Menschen, die prekär wohnen, in engen Wohnverhältnissen, mehrere Menschen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zum Beispiel, zwei, drei Generationen, oder Menschen, die prekäre Arbeitsplätze haben, die haben einfach ein höheres Infektionsrisiko. Aber auch sozusagen, wenn Adipositas und das Herz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Risiko erhöhen für einen schweren Verlauf, dann sind auch die nicht gleich verteilt in der Bevölkerung, sondern sozial schwächere Menschen haben einfach ein höheres Risiko, übergewichtig oder adipös zu sein oder einen Bluthochdruck zu haben oder solche Dinge. Und dann kommt vielleicht noch was dazu, was eigentlich bis heute übersehen worden ist, dass auch die Maßnahmen nicht gleich treffen. Ja? Also wir sind nicht gleich betroffen von Arbeitslosigkeit oder dem Verlust oder von Arbeitsplatz oder Delogierung. Es gibt eben Bevölkerungsgruppen, die auch nicht ins Homeoffice gehen können. Ja? Und es gibt Bevölkerungsgruppen, die gut situiert sind, die weniger gut situiert sind. Manche, die eben keine Angst haben müssen, die 14 Gehälter kommen fix aufs Konto. Und andere, die haben das eben nicht. Also ich glaube, das ist so typisch, also gleich einleitend, das ist so typisch eine Public Health Perspektive, die ich aber oder die wir eigentlich für nicht unwichtig empfinden. Ja.
Weil Sie gerade auch das Thema Angst angesprochen haben, was mich persönlich seit zwei Jahren besonders beschäftigt, ist die Angst. Und die vielen Facetten, die vielen Gesichter, die unfassbaren Auswirkungen auf uns alle. Und damit meine ich jetzt die Angst machen, genauso wie die, die Angst haben und jene, die ihr die Stirn bieten, über sich hinauswachsen. Herr Doktor, wie stehen Sie denn Angst als Mediziner generell gegenüber?
Ja, wie gesagt, aber ich versuche es eben nicht als Mediziner zu beurteilen, sondern ich bleibe jetzt der Gesundheitswissenschaftler.
Okay. Das ist
ein bisschen eine andere Perspektive, aber ich lasse schon seit 2,5 Jahren konsequent diesen Hut auf. Ja, ja, also wenn man per se, ja, also Angst ist ja ein Gemütszustand, der ja durchaus überlebensnotwendig ist manchmal. Ja. Also dadurch werden Kräfte frei, die man vielleicht benötigt, oder man macht Dinge die auch wirklich gefährlich sind. Ja. Also ich glaube, jeder kennt diesen Zustand. Ja. Also das ist ein Teil unseres Empfindens. Aber es gibt da sowas wie eine kollektive Angst. Ja. Und das ist, glaube ich, das muss man ein bisschen unterscheiden. Ja. Und eine kollektive Angst ist, wenn du also gesellschaftliche Bedrohungsszenarien aufbaust, ja, und die können durchaus real sein, ja, also das muss jetzt nicht Fiktion sein. Also die Angst vor der Klimakrise, jetzt die Angst vor dem Krieg, ja, die Angst vor, also sie Wohlstandsverlust, ja,
oder eben die Angst,
oder die Angst vor dem Virus.
Wovor fürchten wir Menschen uns am meisten? Und wieso lassen wir uns auch Angst machen?
Also ich glaube, dass sozusagen, erstens, ich glaube, da gibt es große individuelle Unterschiede, ja, ob man sich Angst machen lässt, ja, und wie risikoavers man ist. Ja, also jeder von uns hat ein anderes Level von Risiko.
Ja.
Ja, jeder von uns hat eine andere Risikowahrnehmung. Aha. Und da muss man, glaube ich, auch verschiedene Risiken unterscheiden. Es gibt gesundheitliche Risiken, ja, also jeder, der Risikosportarten betreibt, muss ein gutes Risikomanagement beherrschen, ja, weil sonst.
Ja, sie klettern zum Beispiel, warte mal, Mountainbiken, klettern, da kann wohl immer wieder was passieren.
Ja, genau. Also da muss man generell, ich glaube, auch wenn man in ein Auto steigt, muss man Risikomanagement beherrschen.
Ja.
Aber es gibt auch soziale Risiken, ja. Jede Beziehung ist ein soziales Risiko, ja, wenn man so will. Ja. Mhm. Und wir gehen sie ein. Also wir wissen auch das, wir versuchen das abzuschätzen. Aber jeder Kredit ist ein wirtschaftliches Risiko. Ja. Also jeder Jobwechsel ist ein wirtschaftliches Risiko. Wir versuchen eigentlich unser ganzes Leben lang Risiken zu managen, und da gibt es halt Menschen, die sozusagen eher Risiken eingehen, und dann gibt es sogenannte Menschen, die sind risikoavers. Ja. Die vermeiden eher Risiken. Ganz vermeiden können sie es ja nicht, weil sonst müssten sie das gehört eben zum Leben dazu. Aber sie versichern sich gegen alles, ja, sie versuchen Risiken zu vermeiden. Mhm. Und da gibt es halt Menschen, die Risiken suchen, ja. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich die meisten, die halt irgendwie versuchen, dazwischen zu sein. So, und jetzt hat man so ein pandemisches Ereignis, bleiben wir bei dem, ja, und das ja durchaus mit Risiken verbunden ist. Aber ich bleibe jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene, ja. Und da hängt es dann davon ab, nachdem ich ja als Laie schwer bewerten kann, wie groß ist denn das Risiko, ja, dann konsumiere ich eben Medien. Verlasse mich auf Gesundheitsbehörden, auf die Politik, ja, auch Pressekonferenzen zu, und da verlasse ich mich eigentlich darauf, dass die verantwortlichen Personen das Risiko korrekt bewerten und korrekt kommunizieren und dann hoffentlich auch professionell managen. Ja. Das wäre sozusagen der Wunsch des Bürgers, ja, oder der Bürgerin. Und darüber können wir jetzt gern reden, ob das der Politik in den letzten 2,5 Jahren gelungen ist, das
ich
Risiko
korrekt zu bewerten. Wir kennen die Antworten.
Genau, es ist ihnen nicht gut gelungen. Oh. Und das hat eben auch damit zu tun, dass meiner Meinung nach sehr viel Ängste sozusagen nicht nur eskaliert wurden, sondern auch meiner Meinung nach bis heute hochgehalten wurden. Und das ermüdet, ja, und das stumpft ab, ja. Und letztendlich, glaube ich, kostet es unglaublich viel Vertrauen.
Ich meine, zum Beispiel heute, wir haben heute den Freitag, den 24. Juni 2022, in der Zeitung war zu lesen, Corona-Welle doch viel stärker als Neuinfektionszahlen. Das zeigen Proben aus 108 Kläranlagen. Hallo, was soll uns das sagen? Meine Oma hat aktuell auch Corona. Ja, es geht ihr gut. Es ist, hat sie gesagt, weniger dramatisch als eine Grippe. Was soll so eine Meldung?
Ja, ist eine gute Frage, ja. Aber die Zeitungen sind immer voller Meldungen, ja. Also ob es irgendwelche Straftaten waren, Unfälle, Verkehrsunfälle, und jetzt hat man halt sehr viel den Fokus, den Scheinwerfer auf diesen Infektionsgeschehen. Ja, man könnte sich fragen. Man könnte sich auch fragen, haben wir nicht andere Sorgen in dieser Gesellschaft, ja, oder andere Baustellen, die jetzt inzwischen vielleicht schon wichtiger sind. Ich glaube, es ist, was die Politik auch versäumt hat, dass eine Pandemie endet ja nicht damit, dass ein Virus verschwindet, ja, in der Regel. Ja, also solche SARS-CoV-2 wird nicht verschwinden, sondern Pandemien werden in der Regel sozial beendet. Sozial beenden bedeutet, dass eine Gesellschaft, und ich glaube, speziell skandinavische Gesellschaften haben eigentlich diesen Schritt schon gemacht, die sagen, ja, SARS-CoV-2 wird nicht verschwinden, es werden Menschen daran erkranken, es werden Menschen daran versterben. Wir werden uns bemühen, natürlich Krankheitsfälle zu verhindern, so wie wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern wollen, Herzinfarkte, Krebserkrankungen, Verkehrsunfälle. Wir wollen, natürlich werden wir da Maßnahmen setzen, aber wir werden nicht hysterisch. Ja? Alle diese Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, sie müssen in unser Leben, in unseren Alltag integrierbar sein, die dürfen uns nicht verrückt machen. Ja?
Weil
Und
Sie sagen
den Schritt hat Österreich noch nicht gesetzt. Ja?
weil Sie auch sagen, eben nicht verrückt machen. Wovon ich persönlich überzeugt bin, ist ja auch, dass Angst das Immunsystem schwächt. Ja? Das wäre die einzige Instanz, die das Virus eigentlich bekämpft, oder was sagen Sie?
Ja, eh. Aber ich würde mal sagen, das ist ein wichtiger Faktor. Ja. Ich meine, Christian Schubert betont das ja auch immer als Psychoneuroimmunologe. Er
Ja.
sagt, die Psyche ist natürlich auch ein Trigger unseres Immunsystems. Das wissen wir ja alle, ja, aus Erfahrung, aber das wissen wir auch aus Studien. Aber unser Immunsystem ist per se ein Wunder. Ja, das muss man auch sagen. Ja,
Absolut.
wo man vieles ja noch nicht versteht, wie es jetzt wirklich
Was ich zum
funktioniert.
Beispiel nicht verstehe, ist, und da verstehe ich auch nicht, aus welchem Grund sich da Forscher nicht draufsetzen, manche Leute bekommen es nicht, unter Anführungsstrichen. Ja, ich hatte es
Ja,
offenbar,
spannend.
aber ich habe es nicht
Ja.
gehabt.
Ja, also das.
Niemals positiv, aber ich habe
Ja.
Antikörper. Und ich bin zwar Blutgruppe 0 positiv, aber das kann es ja nicht gewesen sein, weil es gibt auch Leute, die 0 positiv sind und es doch haben. Warum setzen sich Forscher nicht darauf, um herauszufinden, was mit Leuten wie mir los ist?
Also, es ist nicht so, dass man das nicht versucht, auch zu verstehen, ja. Und also das kann vielerlei Gründe haben. Ja. Also entweder klingt das Immunsystem einfach relativ gut, ja, also Viren, die man meistens ja einatmet, sozusagen zu eliminieren. Man hat auch so Hypothesen, dass das eben mit der genannten Blutgruppe zusammenhängt. Auch Kinder können es besser als Erwachsene. Ja, also 40, 50% der Kinder, jetzt unter Omikron noch viel, viel mehr, waren immer schon asymptomatisch krank. Ja, haben das überhaupt nicht mitbekommen, dass sie sich infiziert haben. Nicht einmal die Eltern haben mitbekommen, dass die Kinder krank waren. Auch die Erwachsenen. Also das gibt es, das wissen wir seit Beginn der Pandemie. Es war ja, selbst am Beginn der Pandemie haben wir auch in Alten- und Pflegeheimen gesehen, dass das Virus quasi rauscht durch ein Alten- und Pflegeheim durch und am gleichen Gang, gleiche Pflegestufe, die Frau Meier verstirbt und die Frau Müller hat ein bisschen Halskratzen. Ja.
Genau.
Und keiner kann sich erklären, wie kommt es zu so unterschiedlichen Verläufen, gleiches Alter, gleiche Pflegestufe, gleiche Vorerkrankungen. Und das können wir bis heute noch nicht erklären. Es gibt Hypothesen, wie gesagt, entweder unterschiedliche Viruslast oder Kreuzimmunität, also dass man andere Coronaviren gehabt hat oder vielleicht einfach nur Glück. Ja. Also es gibt viele Erklärungen.
Weil Sie,
Faktum ist,
ja.
Faktum ist, unabhängig von dem Beispiel mit der Frau Müller und der Frau Meier, ja, also wir wissen, das Risiko im Krankenhaus zu landen zwischen einem gesunden Kind, ja, und einem hochbetagten Menschen, das schwankt um den Faktor 1000 und mehr. Ja. Und wenn es um Sterberisiko geht, dann sind wir schon beim Faktor 10.000 und mehr. Also es gibt
Ja.
riesig große Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen oder zu versterben. Und das meine ich jetzt wieder, das muss man der Bevölkerung kommunizieren. Also man hätte relativ früh gesunden, jungen Menschen gleich mal Ängste nehmen können. Sie eigentlich sozusagen, sie sind keine gefährdete
Na,
Bevölkerungsgruppe. Ja.
na.
Und das wissen wir heute, ja, und das war leider über Monate, wenn man sogar Jahre, 1,5 Jahre, war viel zu stark, auch sozusagen, alle haben das gleiche Risiko, so quasi, ja, und das stimmt natürlich nicht.
Die Nebenwirkungen sind halt jetzt zum Teil verheerend, wie auch der Dr. Plehner mir in einem Podcast-Interview erzählt hat, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am
Ach
AKH
so, ja,
Wien.
klar, ja,
Ja,
genau.
weil wir gerade über Kinder sprechen, unter die Pandemie als soziales Ereignis schreiben Sie im Buch, leider wurde kaum ein Gesundheitsziel so sträflich vernachlässigt wie jenes, gesundes Aufwachsen für Kinder und Jugendliche bestmöglich gestalten. Wie lauten die Fakten dazu, Herr Doktor?
Ich glaube, da muss man jetzt kein Arzt sein, ja, und kein Gesundheitswissenschaftler. Ja. Man, Kinder und Jugendliche sind die gesündeste Bevölkerungsgruppe. Ja. Muss uns allen klar sein. Ja. Also die sind am seltensten im Krankenhaus, die versterben am seltensten. Ja. Also der Tod im Kinder- und Jugendalter ist ein unglaublich seltenes Ereignis. Ja. Es ist meistens sind es Unfälle, ja, oder Verletzungen. Ja. Also Das ist einfach eine unglaublich gesunde Bevölkerungsgruppe. Ja. Und das Nächste, was natürlich jeder weiß, die haben noch ein ganz langes Leben vor sich. Ja. Also wenn ich 10 Jahre alt bin, ja, quasi habe in Österreich 70, 80 Lebensjahre noch vor mir. Ja. Und das sind ja hoffentlich auch gesunde und erfüllte und qualitativ hochwertige Lebensjahre. Ja. Und ich glaube, auch allen von uns ist klar, ja, also diese Kinder und Jugendlichen, das sind irgendwann die Erwerbstätigen, das ist irgendwann einmal die Stütze unserer Gesellschaft, das ist die zukünftige Generation, die dann wieder für uns unser Pensionssystem finanziert, wenn wir alt sind. Ja? So, also das muss uns irgendwie allen klar sein. Ja? Und Kinder und Jugendliche sind per se schützensbedürftig, ja, in vielerlei Beziehungen. Ja? Und wenn man jetzt so ein Ereignis hat und relativ rasch, gleich am Anfang, zum Glück feststellt, dass Kinder und Jugendliche von SARS-CoV-2 sehr, sehr wenig betroffen sind, ja, sehr, sehr wenig betroffen sind, dass sie schwer erkranken, vor allem gesunde Kinder und Jugendliche, dann muss sie eigentlich, so wie skandinavische Länder gemacht haben, wirklich vorbildhaft gemacht haben, dann muss sie versuchen, die möglichst unbelastet durch die, wie immer lang die Pandemie dauert, man wusste ja damals nicht, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, muss man die quasi durch die Pandemie führen. Und dazu gehört, dass man das soziale Interaktion erlaubt, dass man Bildungssysteme, also möglichst wenig eingreift, aber auch in Familiensysteme möglichst wenig eingreift, dass man Kinder und Jugendliche, man kann es wirklich so formulieren, bestmöglich in Ruhe lässt. Ja? Und das also mit Testen in Ruhe lässt, ja, auch mit Masken in Ruhe lässt, dass man sie einfach bestmöglich in Ruhe lässt. Ja? Also unter 12-Jährige sind in Skandinavien eigentlich fast vollkommen in Ruhe gelassen worden. Und das sieht man jetzt in Studien, wie sich das ausgezahlt hat. Ja? Und
wie,
zwar
wie denn?
auf ganz, ja, also das psychosozial quasi spurlos, also ganz, also wie vor der Pandemie. Also die haben Werte, die können wir uns in Österreich nur wünschen. Ja?
Welche Werte?
Also
Welche Werte? Ich möchte es wissen.
Ja, gleich, es ist gleich. Ja? Also Sie sehen keinen Unterschied. Ja? Also
Ja.
Die haben sogenannte Längsschnittstudien, also beobachten repräsentative Gruppen von Kindern und Jugendlichen schon seit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und sehen eigentlich in der Pandemie, hat sich da vom Stresslevel, von der psychosozialen Belastung, Depressionen, Suizidgedanken nichts verändert. Während bei uns hat sich massiv was
Ich
verändert.
Weiß, das hat der Dr. Plehner ja, mir alles bestätigt im Interview. Woran liegt das? Liegt das an unserer Mentalität und damit auch an der Politik, an den Medien? Was ist bei uns falsch gelaufen?
Ja, man. Das
ist
sicher
unser Schwarz-Weiß-Denken, keine Ahnung.
Ich glaube, das wäre spannend, das wirklich einmal genau herauszufinden. Ja? Also ich kann nur, also woran liegt es, dass es in Skandinavien nicht passiert ist? Ja? Und ich sage mal ganz ehrlich, es liegt, dass in Skandinavien die sogenannte Public Health Perspektive die Regel war. Und Public Health Perspektive bedeutet, dass man sozusagen immer das Big Picture im Auge behält. Ja?
Nicht den
Natürlich
Einzelnen, sondern wirklich.
Das Big Picture, ja, sozusagen alle Folgen, alle unerwünschten und erwünschten Wirkungen. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Ja. Natürlich spielen Kinder eine Rolle im Infektionsgeschehen. Ja, no, na. Ja. Also schaue ich mir mal an, wie groß diese Rolle ist und dann komme ich halt relativ rasch drauf. Ja, die ist viel, viel geringer als zum Beispiel bei der Influenza. Ja, das haben die skandinavischen Länder sofort herausgefunden. Aber es ist
Echt?
Nicht null. Also Kinder können
ein
andere
grippiges Kind ist gefährlicher, kann man so sagen, weil das hat man ihnen am Anfang
Nein,
eingebläut.
Gefährlicher
Ne?
würde ich nicht sagen.
Aber das hat
Nein,
man ihnen am
gefährlicher würde ich nicht
Anfang
sagen.
eingebläut, ne?
Aber die Influenza-Viren, Kinder
Ja.
können mit Influenza-Viren
Und da ist
übertragen
Wurscht.
sie sozusagen häufiger als, ja, weniger häufig, ja, also, und, aber sie spielen eine Rolle, aber es ist nicht so wesentlich, ja, und dann schauen die Skandinavier und überlegen, wenn ich die Schule schließe, ja, oder irgendwie Einschränkungen habe, dann habe ich zwar vielleicht ein paar günstigende Wirkungen aufs Infektionsgeschehen, ja, aber ich habe so viele unerwünschte Effekte auf die psychosoziale Gesundheit von Kindern, auf Bildungsdefizite und alles Mögliche, Ungleichheit, dass ich das gar nicht mache, ja, weil es unverhältnismäßig ist. Also die unerwünschten Effekte sind viel, viel größer als die erwünschten Effekte. Public Health Perspektive. Ich sage das kurz. Und die Schweden haben jetzt schön zeigen können, dass zum Beispiel die Volksschüler und Schülerinnen überhaupt keine negativen Auswirkungen gehabt haben. Keine Bildungsdefizite, keine
Super.
Kompetenzdefizite. Ja. Und das ist ein echter Erfolg, meiner Meinung nach. Ja. So, bei uns ist das natürlich nicht so. Ja. Bei uns ist das nicht so. Wir haben fast 40 Wochen die Schulen geschlossen gehabt.
Ja, aber
Ja.
Sie waren ja dagegen,
Beziehungsweise.
habe ich gelesen. Sie und der Franz
Ja, klar.
Hollaberger waren ja in dieser Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums die einzigen, die sich gegen eine Schließung von Schulen ausgesprochen haben
Genau.
und auch vor den vielen damit verbundenen Effekten gewarnt haben. Wieso wurden Sie nicht ernst genommen? Wer oder was hat dagegen gesprochen?
Also in dieser Taskforce waren alles sehr kompetente Leute, ja, wirklich kompetente Leute. Aber wie jeder mit seiner Perspektive. Und ich würde mal sagen, diese medizinisch-virologische Perspektive war einfach dominant. Ja? Und die schaut halt dann auf Infektionsgeschehen Und denen ist gar nicht bewusst, dass eben Eingriffe ins Bildungssystem ganz viele unerwünschte Effekte haben. Ich gebe vielleicht jetzt ein Beispiel. Ja? Also ein Modellierer sagt, Schule schließen ist super, weil hat man weniger Kontakte und weniger Mobilität. Großartig in meinem Modell. Ja? Und sagt es ein Politiker. Schließt die Schule ist eine der effektivsten Maßnahmen für Kontaktreduktion und Mobilitätsreduktion. Mehr sieht der nicht. Der sieht nur das Mathematische. Und jetzt sage ich dem Mathematiker, lieber Mathematiker, das ist schon richtig, ja, ist schon richtig, wenn du das Modell stimmt, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ja, aber sagen wir, das kann schon sein, ja. Aber überlege mal, welche Auswirkungen das hat, ja, auf Familien, alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter, auf Betriebe, Wirtschaft, auf die Kinder, auf Ungleichheit, auf benachteiligte Kinder. Das ist gigantisch, das wirkt Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang nach, ja. Das hast du in deinem Modell gar nicht drinnen, das habe ich aber als Gesundheitswissenschaftler am Schirm. Ich sehe das sofort. Und das war blinder Fleck in dieser Taskforce. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, haben der Franz Allerberger und ich gesehen, aber die anderen 15 haben das nicht gesehen. Das war für die, so wie ich auch blinde Flecken habe. Ja, ich bin kein Jurist, ich bin kein Ökonom. Also ich habe wirtschaftliche und juridische blinde Flecken. Und deswegen ist es manchmal auch notwendig, dass man auch solche Gruppen hat, wo dann eine Pflegekraft dabei ist, ein Armutsforscher dabei ist, ein Sozialwissenschaftler dabei ist. Und die Taskforce war halt sehr medizinisch-virologisch aufgestellt und hatte deswegen ganz viele blinde Flecken. Und einer der größten blinden Flecken waren alles, was das Soziale betrifft, ja, die soziale Dimension der Pandemie. Und die haben wir bis heute noch nicht. Ja? Und das liegt nach wie vor, weil die Beratungsgremien nach wie vor blind sind auf dem sozialen Auge.
Aber wir
Ja.
können es besser machen in Zukunft. Welche Art der Macht schreiben Sie in Ihrem Buch auch den Medien zu? Was würden Sie sich von den Medien in Zukunft wünschen?
Ja, das ist eine gute Frage, ob ich mir von den Medien überhaupt noch was wünsche. Ja? Also, die Medien haben auch große Verantwortung, ja? Weil sie ja in einer Krisenphase ja oft die Quelle der Information sind. Ich glaube, mit der Verantwortung muss man sehr behutsam umgehen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, die Medien haben relativ rasch ebenfalls diesen medizinisch-virologischen Tunnelblick entwickelt und haben ebenfalls vollkommen übersehen, dass das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Ereignis ist und dass es eben ganz viele unerwünschte Nebenwirkungen gibt, sei es im sozialen Zusammenhalt, sei es wirtschaftlich, dass sind Familienbetriebe
Ja, aber
kaputt
wie kann
gegangen.
sowas
Ja,
passieren, dass sowas übersehen wird?
ich glaube,
Wo wir
weil in
doch
den
immer
Redu
postulieren, miteinander, miteinander.
ja,
Das hat ja was mit sozialer Kompetenz auch zu tun.
ja, also vielleicht. Ich kann das schwer beurteilen. Das sollen Medienwissenschaftler in den nächsten Jahren irgendwann mal aufarbeiten. Irgendwie hat es schon damit zu tun, das habe ich auch in der Taskforce erlebt. Ja. Ich glaube, da muss man immer selber auch ein bisschen aufpassen. Ich gehöre ja auch zur privilegierten Community. Ja. Wenn man da an seinem Schreibtisch sitzt und eigentlich zur oberen Mittelschicht gehört, ja, dann ist man sich gar nicht mehr über prekäre Wohnverhältnisse und prekäre Arbeitsverhältnisse bewusst. Ja? Also man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, dass ein Kind Bildungsdefizite entwickelt. Man weiß gar nicht mehr, was Armut bedeutet. Ja? Und dass manche am Existenzminimum leben. Ja? Ich glaube halt auch, dass Journalistinnen und Journalisten da irgendwie schon so abgehoben sind in einer Elfenbeinturmblase, dass sie das vollkommen, aber wirklich übersehen haben. Die haben das ausgeblendet. Und dann hat es natürlich auch nicht gut zum Narrativ gepasst, ja, dass man plötzlich auch die unerwünschten Effekte von Maßnahmen sozusagen mit in den Artikel nimmt, ja, sondern es ist immer nur darum gegangen, flatten the curve, ja, und irgendwie Krankenhausfälle zu verhindern und alles Mögliche und hat dabei gigantische blinde Flecken entwickelt, die fast wie so ein Groupthink-Phänomen bezeichnet es. Also man lebt so in einer Blase, ja, wo man dann nur mehr Informationen reinlässt, die sozusagen die eigene Haltung bestätigen. Und das Erschreckende ist, dass da wirklich sehr, sehr gute Journalistinnen und Journalisten meiner Meinung nach in diese Blase gefallen sind und da bis heute sich auch noch drinnen befinden. Und sich auch zum Beispiel durch Berichte von Kindern, Jugendpsychiatrien und Depressionen und eben von der Donau-Universität Krems, wie es Kinder und Jugendliche beeindrucken lassen, sondern das ist, mein Gott, ja, so auf die Art, ja, soll nicht so viel herumjammern, ja. Aber, ja, da sterben ja Menschen, ja. Aber nicht einmal das Sterbegeschehen schauen sie sich differenziert an, ja, sondern ich habe noch keinen einzigen Artikel gelesen in irgendeinem österreichischen Medium, der wirklich differenziert auf Covid-19 Sterbefälle schaut, ja. Wie gesagt, das ist dann irgendwie so Haltungsjournalismus, sehr pauschal, sehr undifferenziert, und ist schade, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn man sich einmal so verlaufen hat, dann bleibt man pfadabhängig und dann will man irgendwie nicht zugeben, dass man sich vielleicht geirrt haben könnte oder vielleicht einmal ein oder sogar 1,5 Jahre Dinge einfach übersehen hat.
Dabei wäre der Weg vom Irrtum bis zur Erkenntnis entscheidend. Zitat Ende.
Ja, genau. Aber das gilt für alle. Das gilt natürlich, es gilt auch für mich, ja. Und es gilt für uns alle, ja. Also das gilt auf der persönlichen Ebene genauso wie auf anderen Ebenen. Die Frage ist immer, was lernen wir daraus? Ja, also ich hoffe, wir haben als Personen alle was gelernt, ja, und so wie man aus Krisen ja immer was lernen soll. Ich glaube, wenn man eine Beziehungskrise hat oder eine wirtschaftliche Krise oder irgendwie andere Krisen, ich glaube, wenn man da nicht daraus was lernt, ja, dann hat man, glaube ich, dann schlittert man eh schon in die nächste Krise. Ja, aber das ist ja, glaube ich, schon irgendwie eine Fähigkeit des Menschen, dass man irgendwie klüger wird. Ja, man hofft das zumindest. So, und jetzt ist die Frage, gibt es da sowas wie ein kollektives Lernen? Ja, und ein kollektives Lernen gibt es meiner Meinung nach nur, wenn man ganz ehrlich ist mit dem, was war da, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, und wir nennen das im technischen Jargon einfach was bewertet und evaluiert. Ja, und ich glaube, das wird Österreich nicht machen, ja, oder zumindest nicht ehrlich machen. Und das ist, wenn man das jetzt mit auf einer persönlichen Ebene vergleicht, ja, wenn ich quasi irgendwas, was schiefgelaufen ist, nicht ehrlich zugebe und aufarbeite, dann kann ich ja nichts daraus lernen. Und so ist es kollektiv genauso, ja. Und ich glaube, das genau wird uns passieren. Ja. Also wir werden irgendwelche Narrative weitererzählen, fertig erzählen. Wir wollen es nicht lernen, weil es kann ja nicht sein, dass da irgendetwas war, was wir nicht wollen, das gewesen ist. Ja. Und das ist so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Haltung der Politik. Zum Teil auch der Medien, ja. Und deswegen glaube ich, braucht es jetzt eine Wissenschaft, auf die hoffe ich jetzt, ja. Es braucht irgendwie eine unabhängige, starke Wissenschaft, die Kommunikationswissenschaftler, die Medienwissenschaftler, die Sozialwissenschaftler, alle möglichen Wissenschaftler, die in den nächsten Jahren versuchen zu verstehen, was war da eigentlich, was ist da gelaufen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was können wir daraus lernen, ja.
Aber dann gibt es auch noch das Dilemma der Wissenschaft, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Dr. Martin Sprenger. Darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.